Wenn ich ins Krankenhaus muss, dann will ich Hilfe. Am besten schnell. Es gibt aber ein Problem. Viele Krankenhäuser, die haben gar nicht genug Personal, um alle sofort zu behandeln. Also kommt es zu echt langen Wartezeiten und alle sind am Limit.
Da haben die Leute das einen ins Gesicht gesagt. Hey, ich warte hier seit 4 Stunden auf ein Schmerzmedikament und es kommt einfach niemand zu mir. Und ich war immer so, dass ich transparent damit umgegangen bin und gesagt habe, es tut mir leid, aber wir haben gerade irgendwie 45 Leute gleichzeitig hier und wir sind zu dritt oder zu viert, da kann ich Ihnen nicht helfen.
Das sagt Dominik, der ist Pfleger und er hofft auf eine Krankenhausreform.
Tatsächlich glaube ich nicht, dass wir gegen die Wand fahren. Ich glaube, wir sind schon gegen die Wand gefahren mit dem System.
So eine Reform, die will auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
Es ist tatsächlich notwendig, dass wir jetzt schnell sind, denn die Krankenhäuser fangen jetzt langsam an, in große wirtschaftliche Not zu kommen.
Jetzt hat es einen Krankenhausgipfel in Berlin gegeben. Und was der für Pflegerinnen und Pfleger bedeutet, aber eben auch für uns, das klären wir in dieser Folge.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
In diesem Podcast nehmen wir uns jeden Tag eine Nachricht aus den vielen Nachrichten raus, die auf uns einprasseln. Wir wollen klären, was diese für Einzelne von uns konkret bedeutet, euch dafür Perspektiven näher bringen, das Ganze aber auch einordnen. Es gibt Probleme in der Pflege, das hören wir ja schon seit Jahren. Aber was das konkreter ist, das weiß Dominik. Der arbeitet als Pfleger auf der Intensivstation und sagt, da kommt es regelmäßig zu krassen Engpässen.
Ich habe es tatsächlich erst vor knapp 1,5 oder 2 Wochen im Nachtdienst erlebt. Da war es nämlich so, dass wir ja relativ knapp besetzt waren und hatten dann den internen Reanimationsfunk. Also das heißt, dass 2 Kolleginnen die Station verlassen mussten für eine Reanimation im Haus, also im Krankenhaus. Und wir waren dann auf der Station nur noch zu viert für 16 Intensivpatientinnen und Patienten. Boah. Also diese Verantwortung, den Druck, den man dann spürt, das kann man gar nicht stemmen. Und dann geht es halt auch nur darum zu schauen, dass alle 16 sozusagen dann keinen Schaden bekommen. Das ist sehr kritisch dann, muss man sagen.
Und du hast ja gesagt, also Intensivpatienten, das heißt, da geht es ja wirklich oft um Leben und Tod wirklich, ne?
Ja, tatsächlich. Also nicht oft, eigentlich immer sozusagen. Also ja. Wer auf eine Intensivstation kommt, in der Regel hat natürlich etwas sehr Lebensbedrohliches. Aha. Die meisten sind an Beatmungsgeräten, haben Medikamente laufen, die den Kreislauf unterstützen. Bestes Beispiel, allein wenn so eine Spritzenpumpe, sagen wir mal, leer laufen würde und keiner würde die wechseln, dann könnte dieser Mensch versterben. Also so kritisch ist da teilweise sozusagen dann der Arbeitsalltag.
Wie ist das, wenn du das einteilen musst? Also musst du dann manchmal denken, ah okay, für die Person habe ich jetzt einfach nur 1 Minute Zeit, dann muss ich weiter? Wie geht man sowas an?
Ja, wenn die Besetzungen schlecht sind, dann ist es so, dass man anfangs der Schicht priorisieren muss. Das ist nicht immer einfach, weil ich dann schon manchmal weiß, okay, gut, bei dem Patienten 1 habe ich heute definitiv weniger Zeit.
Ja.
Weil Patient 2 braucht heute viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Der ist irgendwie kritischer, da muss ich mehr Zeit investieren. Und dann habe ich ja noch Patient 3 in der Regel dabei. Und dann wird es halt schon schwierig und dann muss man gucken. Man kann sich nicht zerteilen und muss dann die Aufgaben gut einteilen. Und ja, am Ende des Tages bleibt natürlich auch etwas dann liegen. Und was für mich das Wichtigste ist, die pflegerische Qualität. Also ich habe ja auch meine Ansprüche sozusagen. Also ich möchte ja auch bestmögliche Pflege anbieten, die ich anbieten kann. Und da muss ich halt abspecken. Ne? Und das ist sehr schade, weil die Patientinnen und Patienten leiden am meisten darunter.
Hast du auch das Gefühl, dass die das, also äußern die das auch im Sinne von, hey Leute, warum kriegen wir hier so wenig Hilfe? Also ist auch, was bei Patienten und Patienten auch wirklich ankommt?
Wo ich es ganz krass erlebt habe, ich habe auch eine lange Zeit in der Notaufnahme von einem Maximalversorger gearbeitet. Da haben die Leute das einen ins Gesicht gesagt. Ne? Die sind teilweise auch ein bisschen böse geworden und haben gesagt, hey, ich warte hier seit 4 Stunden auf ein Schmerzmedikament und es kommt einfach niemand zu mir. Und ich war immer so, dass ich transparent damit umgegangen bin und gesagt habe, es tut mir leid, ich kann das voll verstehen, aber wir haben gerade irgendwie 45 Leute gleichzeitig hier und wir sind zu dritt oder zu viert, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ne? Also das ist dann wirklich schade, aber da sieht man halt, wie krass das System halt am Limit ist.
Das stelle ich mir auch wirklich krass vor, weil du bist im Endeffekt die Person, die es ausbaden muss oder diskutieren muss, erklären muss. Heißt das, wenn du jetzt weißt, ich habe eine Schicht, mit wie viel Druck gehst du eigentlich in so einen Tag eigentlich von Anfang an rein, wenn du weißt, das wird so heftig?
Ja, mittlerweile bin ich knapp 10 Jahre im Beruf. Das heißt, der Druck hat sich natürlich etwas verändert, weil man mit Erfahrung und Wissen auch anders damit umgehen kann. Mhm. Aber das kommt eher so dieser Punkt mit den Ansprüchen. Ich möchte ja auch, dass die Patientinnen und Patienten auch wieder schnell selbstständig werden. Ne? Also wenn sie lange beatmet sind, dann geht es darum, sie müssen wieder das Atmen richtig lernen. Sie müssen essen und trinken lernen. Sie müssen mit mir zum ersten Mal wieder aufstehen mit der Physiotherapie zusammen. Mhm. Und das sind ja Prozesse, die wichtig sind. Ich will ja, dass die Menschen wieder nach Hause gehen können und sich auch selbst sozusagen wieder versorgen können und auch wieder fit werden. Und diese Ansprüche sind halt da. Und wenn man die halt nicht gewährleisten kann, dann, ja, dann baut das natürlich generell einen Druck auf, aber es sorgt halt auch für Frustration, weil, wie gesagt, es fällt da manchmal hinten runter und das ist dann halt frustrierend. Und ja, es gibt so Tage, da geht man zur Schicht und weiß, boah, heute weiß ich, dass es einfach stressig wird. Wir sind nicht gut besetzt, wir haben extremst viel Aufwand gerade hier zu betreiben und dann ist man natürlich so vom Mental Load, ne? Also ist man dann schon echt überlastet und das spürt man dann halt auch, wenn man wieder nach Hause kommt, ne? Also das überträgt sich.
Ja, wollte ich gerade fragen, schaffst du es denn auch mit der Erfahrung vielleicht besser, aber schaffst du es gut abzuschalten abends nach so Tagen?
Ja, nicht immer, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also so manche Dienste stecken einen schon in den Knochen und man denkt schon über das eine oder andere nach. Es sind ja auch so Grundsatzfragen. Wie stellt man sich generell das Gesundheitssystem vor? Wie stellt man sich das vor, wenn man eigene Angehörige oder selbst im Krankenhaus ist?
Ja.
Und hofft dann natürlich, dass sich das System verändert. Aber ja, also man findet mit der Zeit auch Ausgleichsmöglichkeiten, geht vielleicht mal eine Runde joggen oder trifft irgendwie Freunde oder schaltet irgendwie mit einem Hobby ab. Das ist wichtig, weil am Ende des Tages muss man sich halt natürlich auch selbst schützen.
Jetzt wird ja viel über die Krankenhausreform diskutiert. Was denkst du darüber?
Ja, das Erste, was ich denke, ist, ja, es wird viel darüber diskutiert und gesagt, aber mit einer der wichtigsten Berufsgruppen, mit der Berufsgruppe Pflege, wird de facto sehr, sehr wenig darüber gesprochen. Mhm. Aber prinzipiell aus Sicht der Pflege bin ich natürlich sehr für eine Reform, weil wir haben ja gerade gehört, das System ist überlastet. Wir brauchen neue Lösungen und ich erhoffe mir eigentlich sehr, sehr viel davon. Aber finde es halt schade, dass wir als Berufsgruppe da halt nur so ja, marginal irgendwie beachtet werden.
Dominik wünscht sich mehr Mitsprache bei Veränderungen im Krankenhaussystem. Weil die Pflegerinnen und Pfleger vor Ort, die bekommen ja mit, was nicht gut läuft. Das will der Bundesgesundheitsminister auch, aber über den Weg wird viel diskutiert. Das beobachtet für uns Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Dominik sagt, das System, das droht nicht vor die Wand zu fahren, das ist schon gegen die Wand gefahren. Wie siehst du das, Nadine?
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass Dominik da durchaus recht hat. Wenn man sich allein die Finanzlage der Krankenhäuser anschaut, da sieht man, da ist schon gut was los im negativen Sinne. 6 Milliarden Euro fehlen allein für dieses Jahr. Und als Gründe werden dann dort angeführt, das sind die gestiegenen Sach- und Personalkosten. Also das heißt schlicht und ergreifend, die Dinge werden teurer, unter anderem durch die Inflation. Und die Krankenhäuser können jetzt aber nicht wie andere Wirtschaftsbetriebe einfach sagen, oh, wir werden jetzt teurer, wir verlangen jetzt mehr Geld für unsere Leistungen.
Ja.
Und das ist halt auch was, das ist Miteintreiber auch für diese Reform. Und da gibt es ja unterschiedliche Ansichten drüber, ob diese Reform da mehr schadet oder nutzt.
Aber lass uns erstmal drüber reden, was genau Karl Lauterbach als Gesundheitsminister denn ändern will. Also was sind denn die Eckpunkte von dieser Reform?
Im Kern sind es 2 Punkte, die wichtig sind. Der erste Punkt ist, dass man ein neues Finanzierungsmodell vor Augen hat, mit denen die Krankenhäuser an Geld kommen sollen. Das sind bislang die sogenannten Fallpauschalen. Also das heißt, die Kliniken bekommen einen festgelegten Satz, eine festgelegte Vergütung für ihre medizinische Leistung pro Behandlungsfall. Und da kommen ja dann immer wieder so ein bisschen diese bizarren Situationen raus, dass bestimmte Dinge einfach lukrativer sind, weil die Krankenhäuser da mehr Geld dran verdienen. Und andere Dinge, die aber sehr wichtig sind, also zum Beispiel die Behandlung von kranken Kindern,
ja,
die sind halt eben nicht so lukrativ. Und da will man jetzt ran, man will das umstellen auf so eine sogenannte Vorhaltepauschale. Wenigstens zu 60% sollen die Kliniken dann Geld bekommen, wenn sie bestimmte Leistungen können, ohne dass die ständig abgerufen werden müssen. Mhm. Und der zweite Kernpunkt der Reform von Lauterbach, das ist eine stärkere Spezialisierung. Also das heißt, die Idee dahinter ist, dass nicht mehr alle Kliniken alles machen. Gut, das machen sie im Moment auch nicht, aber viele Kliniken machen vieles, sind darauf nicht spezialisiert. Das kostet viel Geld. Die Qualität ist nicht so gut, weil Leute, die eine bestimmte Operation nicht so oft im Jahr durchführen, sind einfach nicht so geübt da drin.
Ja.
Das heißt, kleinere Basiskliniken, sogenannte Level-1-Kliniken heißen die, die in der Fläche verteilt sind, auch im ländlichen Raum, die die Basisversorgung und die Notfallversorgung können. Mhm. Und alles, was dann spezialisierter ist, also Krebsoperation oder wenn jemand ein neues Gelenk braucht, das soll dann nur noch in bestimmten Kliniken möglich sein, die dann halt aber auch viele von diesen Operationen durchführen und damit halt auch das Personal, auch die ganzen Abläufe dann halt eingeübter sind.
Nadine, lass uns das mal umgekehrt nochmal anschauen. Was würde es denn vielleicht für uns, wenn wir dringend in ein Krankenhaus müssten, konkret bedeuten, diese Reform?
Na, ich glaube, man würde das dann vor allen Dingen an den Wegen merken. Und das würde dann natürlich auch davon abhängen, wo in Deutschland wohne ich. Also die Notfallversorgung soll gewährleistet sein. Das ist halt ein Punkt, den hat Lauterbach jetzt nochmal ganz, ganz deutlich gemacht. Aber für alles andere, für planbare Operationen, wie gesagt, Krebsoperationen, Gelenke, also wirklich größere Sachen, da könnte es halt sein, dass die Wege dann weiter werden, weil man dann vielleicht in die nächste Kreisstadt, aber vielleicht auch in die nächste Großstadt fahren muss, ja, zum Universitätsklinikum, was natürlich weitere Wege für Patientinnen und Patienten zur Folge hat. Da kann schon sein, dass die Wege dann deutlich weiter werden.
Du hast es gerade auch schon das Thema Notfälle angesprochen. Was Karl Lauterbach auch gesagt hat, ist, es kommen zu viele, die keine echten Notfälle sind, quasi in die Notfallambulanz. Wie will er das verhindern?
Das ist eine andere Problematik, die sich in den Krankenhäusern abspielt, eben, dass die Notfallambulanzen total voll sind. Und dafür gibt es jetzt ein anderes Gesetz, was Karl Lauterbach im Juli auf den Weg gebracht hat. Da hat sich die Bundesregierung drauf geeinigt. Das ist die sogenannte Notfallreform. Und die zentrale Idee dahinter ist, integrierte Notfallzentren als zentrale Anlaufstellen. Also das heißt, dass innerhalb dieser Notfallzentren dann nicht sozusagen sofort jemand erstmal in diesen Kosmos Krankenhaus reinkommt, die am Telefon schon mal stattfindet, wo man Patientinnen und Patienten dann schon mal so ein bisschen ein paar Fragen stellt und versucht dort schon mal abzuchecken, müssen die jetzt in die Notfallversorgung oder können die auch in eine Notdienstpraxis oder können sie vielleicht 2-3 Tage noch warten übers Wochenende oder so. Aber sozusagen auch über diese Schiene versucht man da jetzt auch anzukommen.
Du hast jetzt gerade schon gut erklärt, die Probleme, die da liegen. Also wir haben eben auch schon drüber gesprochen, über eventuell ländliche Versorgung. Leute müssten vielleicht weiterfahren und für das Personal gilt das dann eventuell auch. Und alle sagen ja irgendwie, so kann es nicht weitergehen. Jetzt wird viel drüber geredet, aber was sagst du, wie weit sind wir jetzt echt so von echten Veränderungen noch entfernt?
Das, glaube ich, wird total spannend, weil es ja mindestens 2 Pfade gibt. Und dieser eine Pfad, diese Arbeitsbelastung, also das heißt für Ärztinnen und Ärzte, aber auch im pflegerischen Bereich. Ehrlicherweise, da glaube ich halt, dadurch, dass viele Leute in Rente gehen, dass die Situation, glaube ich, auf längere Zeit angespannt bleibt. Politisch sozusagen diese Strukturreform, da gibt es einen relativ festgefügten Zeitplan jetzt für diese Krankenhausreform. Da soll es eine Expertenanhörung geben am 25. September. Das könnte wirklich spannend sein. Dann soll es Mitte Oktober, 18. Oktober, ist jetzt die 2. und 3. Lesung, das heißt die finale Abstimmung im Bundestag angesetzt. Und dann müsste sich der Bundesrat Ende November nochmal mit dem Gesetz befassen, weil wie gesagt Rolle der Länder. Ja, und dann soll eigentlich rund um den Jahreswechsel das dann in Kraft treten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auch stattfindet. Die Auswirkungen wird man natürlich dann erst in einigen Jahren sehen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, die Legislaturperiode für die Ampelregierung ist ja nicht mehr so lang. Nächstes Jahr im September wird gewählt. Lauterbach will auch noch an die Pflegeversicherung ran, die wir als Versicherte ja neben der Krankenversicherung ja auch noch bezahlen. Da soll es auch noch Änderungen geben. Also sein Schreibtisch ist voll und ich kann mir vorstellen, dass er wirklich großes Interesse daran hat, dass diese Krankenhausreform dann halt auch wirklich zeitnah umgesetzt wird.
Bei aller Kritik an den Reformplänen, dass es zeitnah zu Veränderungen kommt, das wünschen sich, glaube ich, alle Beteiligten. Auch Dominik, der an den Plänen auch vieles gut findet.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass wir stärker auf die Prävention und den ambulanten Bereich gehen, ist glaube ich, gut. Ne? Ja. Also nicht mehr, dass alles und jeder ins Krankenhaus gehört. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das über Jahrzehnte auch zu Fehlanreizen geführt hat. Dass das umstrukturiert wird, halte ich für einen richtigen Schritt. Ich glaube, dass wir uns auf diese Strukturen halt einfach einstellen müssen und das auch verbessern müssen, um zum einen die Kapazitäten, die benötigt werden für die wirklich extremen Notfälle, also für die Dinge, wo ich sage, oh, jetzt kann man hier auch wirklich nichts aufschieben, ja, dass man das einmal hat, aber auf der anderen Seite, dass man auch dieses System, wo Hausärztemangel, Fachärztemangel, dass wir das irgendwie auch noch anders gestopft bekommen. Und da würde ich mir halt einfach hoffen, dass wir gute Lösungen finden und dann auch am Ende des Tages für alle eine gute Lösung haben, dass sie auch ihre Behandlung dementsprechend auch zeitlich gut bekommen.
Jetzt machst du diesen Job schon, du hast es gesagt, eine ganze Weile, so 10 Jahre. Was müsste denn passieren, damit du auch anderen Leuten diesen Job weiterempfiehlst und sagst, so, ich weiß, es ist sehr kompliziert, aber Pflege, das ist richtig cool, das kann man, sollte man machen.
Tatsächlich bin ich ein richtiger Überzeugungstäter, also trotz allen Problemen und Missständen empfehle ich diesen Job sehr, weil ich denke, man muss den eigentlichen Beruf immer unabhängig von den Rahmenbedingungen sehen. Das heißt, der Pflegeberuf ist unglaublich toll, also so vielfältig, mittlerweile sind die Gehaltsstrukturen auch gut angestiegen. Das heißt, man kann wirklich mit diesem Beruf sich eine gute Zukunft aufbauen und kann wirklich etwas Sinnstiftendes auch machen und sich extremst viel Fachwissen aneignen. Also ein Beruf, den ich wirklich immer empfehlen würde. Aber es gibt natürlich viele Bereiche, in denen diese Rahmenbedingungen diesen tollen Beruf halt irgendwie ja, kaputt machen, in Anführungszeichen. Mhm. Und da würde ich mir halt einfach wünschen, dass wir die Lösungen zusammen mit Politik und allen Beteiligten im Gesundheitswesen endlich angehen. Und das kann halt nur gehen, indem die Pflege halt auch wirklich ein Mitspracherecht in diesen Entscheidungsprozessen hat. Und solange wie wir da nicht sind, sehe ich natürlich immer wieder Probleme und kann auch verstehen, warum viele Leute den Beruf verlassen oder vielleicht auch die Ausbildung abbrechen, weil die Rahmenbedingungen dann diesen schönen Beruf kaputt machen.
Du hast gesagt, das System, das ist schon gegen die Wand gefahren. Wie optimistisch bist du, dass man da vielleicht, ich sag mal, den Rückwärtsgang nochmal eingelegt bekommt, um die Kurve dann doch nachträglich zu bekommen gerade?
Also ich bin optimistisch, weil ich mir ganz sicher bin, dass wir in der Zukunft ohne Pflege nicht sein können, weil die Pflege ist einfach in unserer Gesellschaft sehr fest verankert und wir werden Lösungen brauchen, um dieses System überhaupt noch irgendwie aufrechterhalten zu können. Und deswegen bin ich gespannt, was die Reform jetzt ergibt und werde weiter sozusagen berufspolitisch dafür kämpfen, dass die Pflege auch mehr Gehör in der Politik bekommt.
Also, alle wollen Veränderung, denn es gibt einfach schon lange Probleme. Und so wirkt die Krankenhausreform jetzt fast schon wie eine Art Notoperation vom Gesundheitssystem. Mit ungewissem Ausgang. Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge: Paulus Müller, Jana Niehoff, Ingo Rockenberg, Alex Hart und ich, Nick Potthoff. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.